Hallo und vielen Dank fürs Zuhören. Hier wird es künftig keine weiteren Folgen mehr geben. Bei Podimo gibt es aber die nächste Staffel von Die Zeichen des Todes mit ganz neuen Episoden.
Und da sprechen Anja Görz und ich dann über spannende Fälle. Zum Beispiel Kurt Cobain, Lady Diana, inszenierte Todesfälle, das sogenannte Undoing gucken wir uns an. Über die Verwicklung des Schwiegersohns des kasachischen Präsidenten in einen doppelten Mordfall. Alles einfach True Crime vom Feinsten.
Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben Die Zeichen des Todes noch viele andere, zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir haben dann natürlich geguckt, wie sieht das eigentlich aus, wo sind diejenigen gestorben? Und die meisten sind im Pflegeheim gestorben. Aber wenn Sie sich das genauer angucken, sind die meisten wenige Tage vorher, vor ihrem Tod, entweder aus dem häuslichen Umfeld, aus der familiären Pflege oder eben aus Krankenhäusern verlegt worden.
Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren.
Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Hallo Herr Zokos.
Hallo Frau Görz.
Was sind denn Ihre Pläne für 2022? Gibt's welche? Gibt's was Neues?
Na, ich mache so meinen Streben im Sektionssaal weiter, nicht? Da weiß man ja nie, was kommt.
Ja.
Da kann man sich auch wenig wünschen oder wenig vornehmen, da kommt's, wie es kommt. Was das nebenbei, so das berufliche nebenbei anbelangt, ich bin im Moment mit Jan-Josef Liefers in der Planung für eine Sendung, die hat den Arbeitstitel Todesrätsel. Da wollen wir tatsächlich nach Los Angeles rüber, wenn Corona es zulässt, und da vor Ort mal näher auf den Fall Whitney Houston eingehen. Der ist ja auch nicht nur hier im Podcast, der ist auch in unserer Sendung Obduktion schon mal beleuchtet worden. Und wir haben da jetzt sehr, sehr spannende Hintergrundinformationen. Ich hoffe, dass wir dem nachgehen können und vielleicht ein bisschen tatsächlich Licht ins Dunkel bringen.
Mhm. Sehr spannend. Hören wir dann vielleicht hier auch ein bisschen mehr dazu. Heute geht es bei uns um Pflegefehler. Überfordert ist unser großes Thema. Denken Sie eigentlich manchmal darüber nach, wie es mal sein wird, wenn Sie auf Pflege angewiesen sind?
Also ich denke primär erstmal an meine Mutter, die ist 82 Jahre, wohnt weit weg von mir in Kiel alleine, will da auch nicht weg, ist klar, die ist da verwurzelt.
Ja,
nicht?
Klar.
Aber ich überlege natürlich, was ist, wenn die Betreuung braucht, wenn die Pflege braucht, wenn die nicht mehr alleine leben kann. Nicht? Das schiebe ich natürlich jetzt noch vor mir weg. Ich würde sie sofort hier irgendwie nach Berlin holen, aber die, wie gesagt, die ist verwurzelt da, die will da nicht weg. An mich selbst denke ich da eigentlich nicht so. Ich habe da auch, glaube ich, nur Chance, was meine Tochter anbelangt. Ne? Ich habe 4 Söhne und eine Tochter. Meiner Tochter würde ich schon zutrauen, dann schon ein bisschen zu organisieren und sich um mich zu kümmern. Aber man möchte ja auch den Leuten nicht zur Last fallen. Das kommt ja auch dazu. Ne? Das sind so Überlegungen, die man hat damit. Ja. Nicht? Wie ist es, wenn ich alt bin? Und es ist tatsächlich so, dass ich dann auch irgendwie, und es ist tatsächlich so, dass ich manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, auch alte Menschen, die Alterssuizid begehen, also als Bilanzsuizid, weil sie einfach sagen, was habe ich gehabt, was habe ich noch vor mir, durchaus verstehen kann.
Also machen sich doch Gedanken darüber. Nicht nur um Ihre Mutter, sondern auch über das, was Ihnen vielleicht irgendwann passieren oder nicht.
Ja,
passieren.
Jetzt habe ich schon fast zu tief einblicken lassen. Ja.
Aber Pflege und Rechtsmedizin geht ja auch noch auf anderer Ebene zusammen. Wie kommt es eigentlich, dass die Rechtsmedizin sich mit Fällen beschäftigen muss, bei denen nicht klar ist, ob ein Fehler bei der Pflege passiert ist?
Ja, da gibt's so ein abgedroschenes Wort, Anwälte der Toten. Aber das sind wir tatsächlich, weil wir manchmal wirklich die einzigen sind, denen auffällt, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Das ist zum Beispiel ein ausgedehnter Dekubitus, ein Durchliegegeschwür, wenn alte Menschen eben nicht ausreichend entsprechend gepflegt werden. Das heißt, dass sie auch entsprechende Hilfsmittel wie Wechseldruckmatratzen haben, entsprechend umgelagert werden. Wenn nicht wirklich auf die Ernährung geachtet wird, dass wir dann sehen, da steht dann Herzversagen als Todesursache, aber Sie sehen, die betreffende Person ist verhungert. Wir haben vor vielen Jahren in Hamburg mal eine sehr interessante Studie gemacht. Da haben wir im Rahmen der Krematoriumsleichenschau, also der zweiten Leichenschau vor Einäscherung, mal an über 10.000 Leichen die Prävalenz, also das Vorkommen von Dekubitalgeschwüren, Durchliegegeschwüren erhoben. Und da hatte tatsächlich jeder Zehnte, also 11%, ungefähr jeder Zehnte, einen Dekubitus zum Zeitpunkt des Todes. Klingt viel, ja. Aber wir sind dann noch viel weiter in das Thema eingestiegen. Wir haben dann natürlich geguckt, wie sieht das eigentlich aus, wo sind diejenigen gestorben? Und die meisten sind im Pflegeheim gestorben. Aber wenn Sie sich das genauer angucken, sind die meisten wenige Tage vorher, vor ihrem Tod, entweder aus dem häuslichen Umfeld, aus der familiären Pflege oder eben aus Krankenhäusern verlegt worden. Deshalb, da muss man wirklich höllisch vorsichtig sein.
Also mit da hat irgendwelchen sich dann eventuell woanders nicht gekümmert.
Ja. Genau, woanders entwickelt. Und es ist auch bekannt, dass eben im Umfeld der Sterbephase ein Dekubitus in der Regel gar nicht mehr vermeidbar ist. Da möchte ich mal ein Bild, was mein alter Chef mir in den Kopf gesetzt hat, prägen. Der hat gesagt, man kann doch die alten Menschen nicht wie Hähnchen an der Stange alle 2 Stunden drehen. Und da hat er recht. Die sind krank, die sind alt, die wollen nicht mehr, die liegen im Bett und die können nicht alle 2 Stunden nachts geweckt werden und umgedreht werden. Also das ist ein Riesenproblem, ein Problem, für das wir keine Lösung haben. Nicht?
Aber was Sie gerade angesprochen haben, das genaue Hingucken, das soll heute unser Thema sein in die Zeichen des Todes, denn es geht um einen Fall, den Sie auch im gleichnamigen Buch schildern unter der Überschrift Überfordert, und wir haben die Geschichte dazu.
Die große Seestraße in Berlin verläuft in unmittelbarer Nähe des Weißen Sees mit seinem beliebten Strandbad. 3- bis 4-geschossige Mehrfamilienhäuser mit schmucklosen Fassaden prägen das Straßenbild. Das stete Brausen des Verkehrs auf der nahegelegenen Berliner Allee ist hier nur gedämpft zu hören. 16.20 Uhr. Kriminalkommissar W. und seine Kollegin I. erreichen Haus Nummer 22. Ein Streifenwagen steht bereits vor der Tür. Zunächst sieht für sie alles nach einem Routineeinsatz aus.
Die 89-jährige Anna-Gerda A. wurde tot aufgefunden. Der vom Enkel alarmierte Notarzt hat ungewisse Todesart in den Leichenschauschein geschrieben und wie immer in solchen Fällen die Ermittlungsbehörden eingeschaltet. Die finden in einem gepflegt scheinenden Haus mit 9 Parteien eine hochgradig vermüllte Dachgeschosswohnung. Aus der offenen Tür schlägt beißender Gestank nach Urin und Fäkalien. Die stark untergewichtige, unbekleidete und kotverschmierte Tote liegt neben einem Bett ohne Bettwäsche. Ihr Enkel Frank S. hatte sie vor 12 Tagen aus einer Pflegeeinrichtung nach Hause geholt und sich dann offenbar nicht um sie gekümmert. Verdacht des Totschlags durch Unterlassen.
Herr Zokos, wie sah es da aus ganz genau? Was muss man sich vorstellen unter vermüllt? Da hat ja jeder jetzt wahrscheinlich andere Bilder im Kopf.
Ja, also das war hier ein wirklich extremes Bild. Kein Bettzeug, kotverschmiertes Bettlaken, überall Essensreste, leere Pizzakartons, die ganze Küche, die Spüle, alles vollgestellt mit benutztem Geschirr oder Essensresten, Berge an Schmutzwäsche. Der Enkel hat auch noch nebenbei einen Internetshop aus dieser Wohnung, in der er mit seiner Großmutter lebte, betrieben. Da standen auch noch jede Menge unausgepackte Kartons mit elektrischen Geräten, also alles zugestellt.
Nun könnte man ja sagen, okay, da hat jemand keine Zeit, seine Wohnung aufzuräumen oder Altglas wegzubringen. Der nutzt die Zeit lieber, um sich um seine alten Verwandten zu kümmern. Das wäre ja auch ein Schluss, den man nahelegen könnte. Also lässt sich aufgrund von Dingen, die man in solchen Wohnungen findet oder wie Sie sie gerade beschrieben haben oder auch vielleicht das, was man in Zimmern in Pflegeheimen sieht, feststellen, ob ein Fehler bei der Pflege gemacht wurde?
Ich würde es andersrum formulieren. Ich würde sagen, Dinge, die man nicht feststellt, wie zum Beispiel spezielle Hilfsmittel für alte Menschen, Bettwäsche in diesem Fall hier, darauf muss man achten.
Dann gucken Sie natürlich nicht nur auf das Umfeld, sondern Sie gucken auch natürlich auf Dinge, die passiert sein können. Sie haben schon angesprochen Dekubitus, also diese Durchliegegeschwüre. Die gucken Sie sich ganz genau an. Was könnten Sie daran eventuell ablesen?
Also das nennen wir Pflegezustand, Allgemeinzustand, Ernährungszustand. Das ist so eigentlich das Entscheidende. Der Pflegezustand ist zum Beispiel, sind die Fußnägel geschnitten? Auch schon ist das Haar gekämmt oder ist es völlig verfilzt? Sind da irgendwie Schmutzkrusten am Hals? Gibt es eben Anzeichen für Durchliegegeschwüre oder unbehandelte Erkrankungen, Kontrakturen, das heißt Versteifungen von Gelenken? Dann der Ernährungszustand. Ist die betreffende Person ausreichend ernährt und auch mit Flüssigkeit angefüllt? Bleiben Hautfalten? Das ist auch bei Toten der Fall, das ist ja auch bei Lebenden, wenn ich an der Hautfalte mal hochziehe, dass die eigentlich bei uns ganz schnell verstreicht. Aber wenn
das
jemand
ist so,
zu
wie
wenig
wir das im Sommer manchmal feststellen, wenn man sich so in die Hand kneift, wenn die Haut so oben stehen bleibt eine Weile.
Ich trinke immer so viel, bei mir ist das nicht der Fall. Ich bin immer gut
Wasser
gut gewässert.
Nur Wasser.
das, nicht? Und das sind eben so Sachen, die wir uns genau angucken und dann eben schon ein relativ klares Bild haben, ob jemand in einem guten Zustand war oder nicht.
Nun hat die Polizei ja nicht nur die Wohnung untersucht und sich genau angeguckt, sondern die Kriminalpolizisten haben nach ihrem Verdacht bei der toten Anna Gerda A. auch begonnen mit Befragungen zum Beispiel des Enkels. Wie hat der den Fall geschildert?
Der Enkel Frank S. hat geschildert, dass er seine Großmutter vor 12 Tagen aus dem Pflegeheim abgeholt hat. Vorher hatte er sich schon seit 10 Jahren um seine Großmutter gekümmert. Sie war jetzt in Behandlung gewesen wegen eines Unterschenkelbruchs in der Klinik, ist danach ins Pflegeheim gekommen und nach seiner Aussage wollte sie auf keinen Fall im Pflegeheim bleiben. Deshalb hat er sie geholt, auch gegen wohl ärztlichen und pflegerischen Rat. Und 5 Tage ging es zu Hause, dann ging es ihr zunehmend schlechter, sie wurde immer schwächer, immer immobiler, eine Woche lang und hat dann auch wohl in den letzten Tagen, wie er schilderte, vor ihrem Tod nichts mehr gegessen, hat sich eingekotet und er schildert, dass er hätte seine Großmutter geliebt und nur deshalb hätte er sich um sie gekümmert, hätte sie zu sich genommen und das stand natürlich in wirklich krassem Gegensatz zu dem Bild, was sich da in der Wohnung zeigte. Eben diese völlige Vermüllung, kein Bettzeug, die alte Frau eingekotet. Das passte nicht zusammen.
Gut, ich gucke dann auf das, was mich menschlich anspricht, nämlich, dass dieser Enkel sehr geweint hat, als er das erzählt hat. Der ist also offenbar wirklich sehr, sehr traurig gewesen. Er hat außerdem gesagt, er sei der Einzige, der sich gekümmert hätte. Es gab auch noch einen Stiefsohn. Den hat es überhaupt nicht interessiert, was mit seiner Mutter ist. Und er hat immer alles getan für seine Oma, nur an diesem einen Tag, an dem sie dann gestorben ist, konnte er sie nicht waschen, weil es ihr so schlecht ging, hat er erklärt. Das würde ja auch zu dem passen, was sie gesagt haben über das Wundliegen bei alten Menschen, wenn man die eben nicht wenden kann oder umlagern kann, weil sie eben einfach zu müde sind oder zu krank. Er hat auch gesagt, er hat ihr immer die Thrombosespritzen zum Beispiel verabreicht, die sie gebraucht hat. All solche Dinge können Sie doch wahrscheinlich bei einer Untersuchung dann rausfinden, oder?
Das sehen wir. Einerseits sieht man natürlich äußerlich die unterschiedlich alten Einstichstellen, dann in der Regel entweder an der Oberschenkelvorderseite oder in der Bauchhaut. Bei diesen Thrombosespritzen oder natürlich auch, wenn wir dann das Unterhautfettgewebe öffnen und sehen, ob da Unterblutungen sind, das können wir tatsächlich alles verifizieren. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass erstmal der äußere Aspekt, abgesehen davon, dass die Frau kotbeschmiert war, tatsächlich gut war. Ein guter Allgemeinzustand, also guter Pflegezustand. So. Ja, das gewaschen nicht, aber sie hatte keine Dekubitalgeschwüre, die Nägel waren geschnitten und die Haare waren gekämmt. Das ist immer ein ganz wichtiger Hinweis, nicht? Ja. Wenn sich jemand um einen anderen liebevoll kümmert, dann werden auch die Haare gekämmt.
Ja. Und der Enkel hat ja dann auch gesagt, dass seine Oma Herzrhythmusstörungen hatte, dass sie einen Unterschenkelbruch nach dem Sturz hatte. Dann musste sie auch ins Pflegeheim. Und auch das ist wahrscheinlich alles geprüft worden in der Untersuchung.
Also Herzrhythmusstörungen können wir tatsächlich nicht nachweisen, weder tödliche noch ob jemand zu Lebzeiten daran litt. Dafür gibt es aber dann die Krankenunterlagen, die man ja anfordern kann und einsehen kann. Und natürlich konnte das mit dem Unterschenkelbruch überprüft werden, ja.
Wir fassen das alles nochmal zusammen und hören uns den Bericht an, den die Kommissarin bei der kriminalpolizeilichen Leichenschau angefertigt hat.
Der Leichnam der Verstorbenen liegt in Rückenlage und weist eine schwach wahrnehmbare Restwärme auf. Im Kieferbereich ist die Leichenstarre bereits vollständig ausgeprägt. Leichenflecke können am gesamten Körper nicht festgestellt werden. Das Schädeldach, die Gesichtsknochen und das Nasengerüst sind fest und ohne Auffälligkeiten. Der Hals wirkt unauffällig. Der Brustkorb ist fest und druckelastisch, ansonsten ebenso wie der vordere Rumpfbereich unauffällig, jedoch wie der gesamte Restkörper mit diversen Krümeln, Haaren und Resten von Exkrementen besetzt. Beide Arme sind unauffällig. Die Nägel beider Hände sind mit Kotanhaftungen beschmiert. Unterhalb des linken Knies befindet sich eine OP-Narbe, die sich noch im Heilungsprozess befindet und ca. 5 cm Länge aufweist.
So, dann ist dieser Leichnam in die Rechtsmedizin überführt worden. Herr Zockers, Sie bekommen also diesen Bericht. Sie bekommen die Einschätzung der Ermittlerinnen und Ermittler. Und die sind sich einig, dass der Enkel seine Oma alles andere als vorbildlich gepflegt hat, wie Sie schon geschildert haben. Auch natürlich aufgrund dessen, was Sie da gesehen haben in der Wohnung. Jetzt, das haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen, müssen Sie dieses Vorwissen wahrscheinlich erstmal komplett ausblenden, oder?
Ganz genau. Da ist nach wie vor Objektivität höchstes Gebot. Natürlich ist es wichtig, etwas zu wissen, aber nur, weil jemand meint, dass da jemand vernachlässigt wurde, dass da ein Pflegefehler vorliegt, muss es nicht so sein. Aber das zeigt uns dann eben der Körper. Aber da muss man tatsächlich dann wirklich emotionslos und objektiv rangehen.
Die Polizei ist dann zu anderen Schlüssen gekommen und wegen des Verdachts des Totschlags durch Unterlassung zum Nachteil von Anna-Gerda S. ist Frank S. festgenommen worden. Worauf hat sich dieser Verdacht gegründet?
Also die Anklage der Staatsanwaltschaft hieß wörtlich, dass er wegen böswilliger Vernachlässigung menschenunwürdiger Bedingungen, die er seiner Großmutter zugemutet hat, angeklagt wird. Sie sei nämlich nach diesen 12 Tagen, die sie bei ihm war, völlig entkräftet gestorben. Da hat sich die Staatsanwaltschaft, das muss ich mal leider so sagen, tatsächlich auch von dem Eindruck der ermittelnden Beamten leiten lassen. Von entkräftet gestorben, von vernachlässigt, von Pflegefehler, von schlechtem Allgemeinzustand war in meinem Obduktionsprotokoll nicht zu lesen. Da ist man offensichtlich aufgeschreckt worden durch teilweise reißerische Berichterstattung zu Pflegeskandalen, Tötungsserien auch gerade in Alten- und Pflegeheimen, die ja auch immer wieder durch die Presse gehen. Aber das muss man im Hinterkopf haben, ist fast immer institutionell und nicht im familiären Umfeld.
Nun haben wir, die wir mit Krimi ein bisschen Erfahrung haben, natürlich schon mal den Satz gehört, follow the money. Also in diesem Fall, möglicherweise war da was zu erben. Möglicherweise hat der Enkel sich erhofft, da an Geld zu kommen. Das werden natürlich auch die Mittler versuchen rauszufinden. Die sprechen mit dem Notarzt, die nehmen Kontakt auf zum Pflegeheim, zu anderen Bewohnern des Hauses, in dem die Oma und der Enkel gewohnt haben. Diese Erkenntnisse, die da gewonnen werden, oder entlasten die den Enkel?
Die belasten ihn. Die belasten ihn sehr. Er hat tatsächlich auf Kosten seiner Großmutter, auf Kosten von ihrer Rente gelebt. Er hat mit seinem Internet-Shop, den er erst vor einiger Zeit gegründet hat, nichts verdient. Er hat von seiner Großmutter gelebt, ja. Das ist völlig klar. Und auch das, was das Pflegepersonal sagte, dass sie nämlich ein komisches Gefühl hatten, die Großmutter jetzt mit dem Enkel, wie sie es nannten, überhastet nach Hause zu entlassen, mit einem Körpergewicht von nur 48 Kilogramm, da war denen nicht wohl zumute und die hatten ein schlechtes Gefühl, was den Enkel anbelangte.
Nun haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass es nicht immer ganz einfach ist zu ermitteln, wann in Anführungszeichen Pflegefehler entstanden sind, wo die herkommen, wie lange die wären, sage ich jetzt mal. Sie obduzieren ja die Leiche, um rauszufinden, ob der Pflegemangel wirklich vorgelegen hat. Vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen, welche Anzeichen sprechen für oder gegen so einen Vorwurf?
Also für den Vorwurf mangelnder Pflege spricht, wenn der Leichnam nicht nur verschmutzt ist, so kotbeschmiert wie hier, sondern wenn sich da so richtig Krusten in den Hautfalten bilden, wenn der Betreffende oder die Betreffende völlig unterernährt ist, auch gerade der Flüssigkeitsgehalt der inneren Organe, wie viel Herzblut ergießt sich, nachdem ich das Herz absetze von den großen Gefäßen, was wir auch schon gesagt hatten, bleiben diese Hautfalten stehen als Hinweis auf eine Exsikkose, auf eine Austrocknung. Dann ist Schmutz unter den Fingernägeln. Wie sind die Fingernägel geschnitten? All diese Sachen sind da ganz entscheidend. Oder die schon angesprochenen Haare. Sind die gepflegt oder eher nicht?
Das haben Sie ja alles untersucht und sind zu einem anderen Schluss gekommen, als die Anklageerhebung dann für sich in Anspruch genommen hat. Ist für Sie eigentlich nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft da anders entschieden hat?
Jein. Also ich habe in meinem Obduktionsgutachten ganz klar geschrieben, Todesursache ist eine Dekompensation einer schweren vorbestehenden Herzleistungsschwäche bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, also bei einer Lungenüberblähung und einer Anämie, einem Blutmangel durch eine Magenschleimhautentzündung. Sie ist nicht verhungert, sie ist nicht verdurstet und ich habe keinen Anhalt für Pflegefehler oder einen Pflegeschaden. Das habe ich so ganz klar, glasklar formuliert und damit war für mich eigentlich der Fall auch abgeschlossen. Ich war völlig erstaunt, als dann einige Monate später eine Ladung an mich erging als Sachverständiger, um zu diesem Fall Stellung zu nehmen. Ich habe mir das Sektionsprotokoll 1, 2, 3 Mal durchgelesen und wusste nicht, worum wird's denn hier eigentlich gehen, weil ich eigentlich das so klar formuliert hatte. Und um nochmal auf das Jein zu kommen, ich kann es verstehen, weil natürlich auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unter öffentlichem Druck stehen und gerade wenn die so angesprochenen Tötungsserien in Pflegeheimen, Pflegeskandale durch die Presse gehen, dann wollen die natürlich auf Nummer sicher gehen.
Und möglicherweise ist da auch manchmal ein Bauchgefühl mit dem Spiel, oder?
Absolut, absolut.
Und wenn wir jetzt mal so tun, als wären wir vor Gericht, das würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal machen, also wenn wir bei Frank S. mal bleiben, der ja dann irgendwann vor Gericht stand und da sind Sie als rechtsmedizinischer Sachverständiger gehört worden. Ich würde Sie einfach bitten, die Antwort auf die Frage, wodurch wurde der Tod von Frau A. Ihren Erkenntnissen nach verursacht, hier nochmal für uns zu wiederholen.
Frau A. ist weder verhungert noch verdurstet und sie befand sich in einem guten Pflegezustand. Frau A. verstarb an einer Kombination ihrer schweren chronischen Erkrankungen von Herz und Lungen. Insbesondere ihr schwer krankes Herz war jederzeit versagensbereit. Die Blutarmut als Folge der Magenschleimhautentzündung gab ihrem kranken Herz dann schließlich im wahrsten Sinne des Wortes den Todesstoß. Durch den typischen Verlauf bei dieser Erkrankung sind die Kompensationsmechanismen des Körpers völlig ausgereizt und erschöpft. Es kommt zu einem rapiden körperlichen Verfall, der auch mit einem beträchtlichen Gewichtsverlust einhergeht. Auch eine sofortige Krankenhauseinweisung hätte diesen Verlauf nicht aufgehalten, höchstens um ein paar Tage verzögert. Ich kann mich nur wiederholen, die Obduktion ergab keinerlei Anhaltspunkte für Pflegeschäden.
Frank S. ist freigesprochen worden. Der Richter hat ihn während der Verhandlung auch gefragt, ob er sich irgendwann mal Hilfe geholt hat. Weil das muss man ja aufgrund dieser Situation, kann man ja davon ausgehen, dass der einfach auch komplett überfordert war. Was hat der auf Sie für einen Eindruck gemacht, als Sie den gesehen haben vor Gericht?
Völlig hilflos. Der verstand die Welt nicht mehr. Das habe ich ihm wirklich angesehen, wie der auch vor dem Gerichtssaal stand, dass er hier wegen des Todes seiner Großmutter vor Gericht steht, die er wirklich geliebt hat. Das war tatsächlich der Fall. Der Mann war, wie der Titel schon sagt, völlig überfordert mit der Situation. Hilfe hat er sich offensichtlich nicht geholt, weil er sich allein für die Großmutter verantwortlich fühlte. Seine Familie hat ihn nicht unterstützt, aber der war wirklich völlig vor den Kopf gestoßen, dass er da vor Gericht steht. Der hat die Welt nicht mehr verstanden.
Wenn man sich vorstellt, in was für einer Welt wir leben, also wir diskutieren permanent darüber, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt. Wir diskutieren darüber, dass sie zu schlecht bezahlt, zu schlecht behandelt werden. Immer weniger wollen diesen Job überhaupt machen. Wir leben in einer Welt, in der auch wir natürlich, haben Sie auch schon geschildert, keine Zeit oder auch gar nicht die Möglichkeit haben, uns um Angehörige zu kümmern, wenn die Pflege brauchen. Also rund um die Uhr zu Hause pflegen ist auch nicht immer möglich. Würden Sie sagen, ein Fall wie dieser ist der Preis, den wir einfach zahlen für all das, was wir machen?
Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Aber ich habe auch kein Patentrezept, wie man aus dieser Situation rauskommt. Nicht? Es ist auch jetzt gerade in Pandemiezeiten ist es ja wirklich teilweise furchtbar, dass die alten Menschen keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Damit fängt es ja schon an. Nicht? Auch wenn sie vielleicht in einem Pflegeheim gut aufgehoben sind, die brauchen trotzdem noch die familiäre Anbindung. Also das ist furchtbar. Alles, das Ganze drumherum. Also das ist ein wirklich auch für mich bedrückendes Thema.
Wir haben auch erlebt, dass es sehr, sehr engagierte Pflegeeinrichtungen gab. Es gab wahnsinnig viele Anstrengungen, trotz dieser schlimmen Situation es einigermaßen angenehm zu machen für diejenigen, die im Pflegeheim sein müssen oder in Pflegeeinrichtungen. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass es auch Missstände gibt. Da muss man ja nur die Zeitung aufschlagen. Da gibt es eine schlimme Geschichte nach der nächsten Skandale, die Menschen auch das Leben gekostet haben. Berichte über Pflegende, die zu Mörderinnen oder Mördern wurden, haben Sie auch schon angedeutet. Hatten Sie mal mit so einem Fall zu tun?
Ja, und zwar war das tatsächlich mein Einstiegsfall in Berlin. Ich bin Anfang 2007 als Leiter der beiden rechtsmedizinischen Institute nach Berlin gekommen. Und da war gerade die Mordserie der deutschen Serienmörderin Irene Becker zu Ende gegangen. Die hat ja in den Jahren 2005 und 2006 als Krankenschwester auf einer kardiologischen Station der Charité gearbeitet und dort mindestens 5 Menschen durch Medikamentengabe getötet. Das ist ja dann auch als der Todesengel aus der Charité oder die Todspritzerin oder so durch die Presse gegangen. Und ich habe dann die Exhumierung auch anderer Patienten, bei denen eben klar war, die waren zur Zeit, als Irene B. Dienst hatte auf der Station, sind dann dort verstorben, mit durchgeführt. Unheimlich viele Exhumierungen haben wir gemacht und ich war auch eingebunden in Erarbeitung eines Konzeptes in dieser Klinik, in der es passiert ist, damit sowas sich nicht wiederholen kann.
Und dann lässt sich auch so ein Gift, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, noch nachweisen nach einer langen Zeit?
In dem Fall nicht. Mhm. In dem Fall ließ es sich nicht nachweisen. Das war eine flüchtige Substanz, die relativ schnell abgebaut ist. Aber wir kennen das von anderen Tötungsserien, dass dort tatsächlich Medikamente auch noch nach Jahren im Erdgrab nachweisbar sind.
Nun müssen wir gar nicht so weit gehen, über solche Fälle zu sprechen. Aber es kann ja auch sein, dass ich meine Mutter, meinen Vater, meine Oma in irgendeiner Pflegeeinrichtung habe und habe den Eindruck, die wird da nicht angemessen versorgt. Was tun?
Tja, was tun? Erstmal ist natürlich Kommunikation das A und O. Erstmal, dass man sich innerhalb der Familie abspricht. Was unternehmen wir? Hast du auch den Eindruck, dass was schief läuft? Dann natürlich auch das mit dem Pflegepersonal reden, mit den dort Verantwortlichen reden, um vielleicht auch Irrtümer oder Missverständnisse auszuräumen. Dann gibt es natürlich auch den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Es gibt Beratungsstellen für pflegende Angehörige bei karitativen Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel auch bei der Verbraucherzentrale im Internet eine Datenbank mit Adressen von sogenannten Pflegestützpunkten. Da kann man Auskunft und Hilfe bekommen. Es gibt ein Pflegetelefon des Bundesfamilienministeriums, Bürgertelefon des Bundesgesundheitsamtes. Also da gibt es viele Hilfsangebote und die muss man dann aber auch annehmen. Da darf man nicht sagen, na, die wissen schon, was sie tun oder die Betreffenden, die da in der Pflege sind, brüskieren, sondern da muss man sich erstmal ein umfassendes Bild machen, was eigentlich gemacht werden kann.
Und wenn Sie einen Strich drunter ziehen unter das, was wir heute besprochen haben über Frank S. und das, was der versucht hat, sich nämlich um seine Oma zu kümmern, dann ist er in Anführungszeichen dafür bestraft worden und hat vor Gericht gestanden. Würden Sie sagen, da gibt es irgendwas, was Angehörige, was Mediziner oder auch Pflegende aus diesem Fall ziehen können als Schluss oder als Ratschlag mitnehmen?
Schaut genau hin, sprecht auch mit den Angehörigen, macht euch ein unabhängiges Bild und wir sind natürlich als Rechtsmediziner auch für Lebende da. Da kann man auch tatsächlich dann die Rechtsmedizin hinzurufen. Wir untersuchen auch Überlebende oder lebende Patienten in Krankenhäusern, nicht nur nach Gewalttaten, sondern auch bei Verdacht auf Pflegefehler. Auch in Heimen sind wir manchmal schon gewesen, auf dann eben Interventionen von Angehörigen, die dann die Polizei eingeschaltet haben. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Und Sie haben schon gesagt, wenn man überfordert ist, sollte man sich nicht schämen, Hilfe anzunehmen. Entsprechende Adressen haben Sie ja gerade genannt. Pflegefehler, die nicht immer welche sind, das war das Thema in unserem heutigen Fall in die Zeichen des Todes. Und in zwei Wochen, in der nächsten Folge, werden wir damit anfangen, uns mit einem ganz großen Kriminalfall zu beschäftigen aus dem Jahr 2015. Da ist der kleine Elias aus Potsdam verschwunden. Und das Schicksal dieses Sechsjährigen hat die Menschen wirklich weit über die Region Berlin-Brandenburg hinaus beschäftigt. Sie haben einen ganz persönlichen Draht zu dieser Geschichte, so drücke ich es jetzt mal aus. Warum hat das alles Sie persönlich so berührt?
Also da habe ich so viele Querverbindungen selbst festgestellt. Erstmal, als der Elias im Juni 2015 verschwunden ist, war der genauso alt wie einer meiner Söhne. Und ich habe das mitverfolgt, wie die Region abgesucht wurde, wie spekuliert wurde, ob er vielleicht in die Nute in diesen Fluss dort gefallen ist. Und mit jedem Tag, der verging und die Suche umsonst war, war mir eigentlich klar, der Junge ist Opfer eines Verbrechens geworden. Und ich habe einen Sohn, der genau in demselben Alter ist und der dann im August eingeschult wurde. Und da habe ich tatsächlich daran gedacht, jetzt wäre Elias auch eingeschult worden. Da wusste man noch gar nicht, was mit dem passiert ist. Und dann ist im Oktober der vierjährige Mohammed, ein Flüchtlingsjunge auf dem Gelände des Lageso in Berlin, entführt worden. Und zwei Tage später kam tatsächlich die Polizei bei uns ins Institut mit Bildern von dem Jungen und hat gefragt, ob wir den gesehen haben. Das war 50 Meter von meinem Büro entfernt, wo der entführt wurde. Und dann kamen auch so absurde Sachen wie von der Hausverwaltung, Betreiber des Geländes, durchsuchen Sie doch mal Ihre Kellerräume, ob das Kind da ist. Und habe ich auch gesagt, wir durchsuchen doch jetzt nicht die Kellerräume, wenn wir das übersehen oder später da gefunden wird. Also das müssen Sie doch machen. Die Verantwortung können Sie uns doch nicht geben. Überall auf dem Gelände hingen Bilder, Fotos von dem Jungen. Und dann ist es ja auch so gekommen, dass er über Bilder einer Überwachungskamera identifiziert wurde, der mutmaßliche Täter. Dann gab es noch diese absurde Diskussion, ob man diese Bilder denn verwenden dürfte, weil das eine illegale Kamera war. Und wenn Sie da sehen, Sie diesen kleinen Jungen, diesen Mohammed an der Hand eines Mannes. Das ist doch alles klar. Also ja. Der ist seit langer Zeit weg. Natürlich kann man diese Bilder verwenden. Das sind dann so Sachen, wo ich auch immer wieder sage, Datenschutz ist wichtig, aber in solchen Fällen geht es um das Leben eines Kindes. Na, der ist dann schließlich gefasst worden, der in diesem Moment noch Tatverdächtige, weil sich seine Mutter eben, die diese Fotos, die dann veröffentlicht wurden, in Berliner Tageszeitungen gesehen hat. Und es fand sich dann im Kofferraum seines Autos eine Wanne mit Katzenstreu, in der der Vierjährige lag. Er ist dann festgenommen worden und hat genau 15 Minuten geredet. 15 Minuten hat er gestanden, hat unter anderem gesagt, ich habe auch noch einen Jungen getötet, Elias. Und dann war allen klar, um wen es sich handelt. Und in dem Moment kam sein neuer Verteidiger und seitdem hat er kein einziges Wort mehr gesagt. Auch während der Verhandlung nicht, kein Wort, nichts. Was mich natürlich als Vater auch fassungslos macht, weil ich mir als Vater natürlich vorstellen kann, mit welchen Fragen die Eltern zurückgelassen werden. In der Gerichtsverhandlung saß zum Beispiel die Mutter von Elias hinter mir und ich habe mich mit ihr und auch mit ihrem Anwalt unterhalten und für sie ist die ganz große Frage, die nach wie vor nicht geklärt ist, warum ist Elias mit diesem Mann mitgegangen? Elias wäre nie mit einem Fremden mitgegangen. Was hat der Mann gemacht? Hat er ihn eingeschüchtert? Hat er ihn vielleicht betäubt? Der hatte ja auch Chloroform und alles mögliche dabei. Der hatte richtige Entführungskits in seinen verschiedenen Autos. Mit Perücken, mit Kleidern, mit Spielzeug. Das heißt, er war bereit, nicht nur Kinder anzulocken mit Spielzeug, sondern auch sie dann zu verkleiden. Und wenn sie einen dunkelhaarigen Jungen entführen und jeder sucht nach diesem dunkelhaarigen Jungen, da können sie dem ein blaues Mädchenkleid anziehen und eine blonde Perücke. Solche Sachen hatte der dabei und dann gehen sie Hand in Hand an der Polizei mit dem vorbei. Mhm. Das merkt keiner. Also der war hoch entwickelt schon und deshalb bin ich auch der Meinung, dass das mit Sicherheit nicht seine ersten beiden Taten waren. Und über all diese Sachen werden wir dann sprechen. Ich war eben nicht nur der Rechtsmediziner, der die Obduktion durchgeführt hat, sondern auch als Sachverständiger vor Gericht. Und da werden wir mal genau beleuchten, wie es dann eigentlich zur Überführung dieses Täters, der wirklich kein Wort gesagt hat, kam.
Wir nehmen uns Zeit, wir nehmen uns zwei Folgen in unserem Podcast für den Fall oder die Fälle des Mörders Silvio S. Von der Entführung der Jungen bis zur Überführung des Täters vor Gericht. All das werden wir in den kommenden Folgen besprechen. Und natürlich auch darüber werden wir uns unterhalten, was den Prozess dann komplett veränderte und welches Detail Rechtsmediziner Zokos dazu beigesteuert hat, was ihm aufgefallen ist. Bis zur nächsten Sendung gibt's mehr Fälle, zum Beispiel im Buch »Die Zeichen des Todes«. Mein Name ist Anja Görz und wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit.
Und mein Name ist Michael Zokos. Wir hören uns bei Die Zeichen des Todes.
Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zokos und Anja Görz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Mück. Sprecherin Susanne Wündisch.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.